Die Stunde der Wahrheit, wie es FDP-Generalsekretär Volker Wissing ausdrückte, die naht. Vielleicht schon morgen wissen wir, ob Deutschland in den nächsten 4 Jahren mit einiger Wahrscheinlichkeit von einer Ampel regiert wird. Das sehen manche als Ärgernis, aber ein Scheitern der Sondierung könnte noch viel mehr Verdruss bereiten, wegen offensichtlich fehlender Alternativen. Sondierung im Endspurt, was bedeutet die Ampel? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zunächst hier im Studio ist Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der Tageszeitung Taz. Und zu Gast ist Gero Neugebauer, Politikwissenschaftler. Uns zugeschaltet sind die Unternehmerin Janine Budelmann. Sie sind auch Kolumnistin unter anderem für die Wirtschaftswoche und in einer Reihe von Wirtschaftsorganisationen aktiv. Und schließlich Jan Fleischhauer, Mitglied der Chefredaktion des Fokus und Autor der Kolumne Der Schwarze Kanal. Willkommen bei uns. Normalerweise beginnt hier eine erste Fragerunde mit ersten Einschätzungen. Wir wollen uns vielleicht gemeinsam einer Frage nur widmen, vielleicht mit kurzen Antworten. Sitzt hier jemand, glaubt hier jemand, dass die Sondierung noch scheitern könnte? Freiwillige vor.
Wer Ladies first, aber wenn die nicht mögen, ich ja, nein.
Nee, ich glaube nicht, dass die noch scheitern kann, ganz einfach. Das hatten Sie ja jetzt schon gesagt in der Anmoderation. Es fehlen ja die Alternativen. Also man kann ja täglich zugucken, wie die CDU sich zerlegt. Außerdem gibt es auch noch Streit zwischen CDU und CSU. Das heißt, die Union fällt aus als Koalitionspartner und zwar auch für längere Dauer, denn ein Ende des Chaos ist ja nicht abzusehen. Also bleibt ja nur noch die Ampel. Mhm.
Gut, Frau Budelmann, könnte sie noch scheitern oder ist das ziemlich ausgeschlossen?
Naja, man sollte nie sagen. Allerdings, ich sehe schon sehr große Diskrepanzen inhaltlicher Natur. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie weit die ein oder andere Partei bereit ist, zu gehen dafür.
Herr Fleischhauer, was glauben Sie? Ist die Ampel auf dem Weg zum Ziel, die mögliche Ampelkoalition?
Also am Ende erst dann, wenn alle die Unterschrift unter den Koalitionsvertrag gesetzt haben. Also wenn ich es hier richtig sehe, hat man das erstmal sondiert, dann hat man Sondierungsgespräche gemacht. Dann kommt die Entscheidung, ob man Koalitionsgespräche macht. Aber das heißt noch gar nicht, dass die Ampel steht. Und Christian Lindner, wenn ich mich recht erinnere, hat in der Schlussphase der Jamaika-Verhandlungen vor 4 Jahren plötzlich den Stuhl genommen und ihn vor die Tür gestellt.
Ja, da ist die Frage, ob sich Geschichte wiederholt. Es ging ja darum, ob sie noch mal vom Weg abkommen könnte, die Ampel, die sich jetzt anbahnt. Herr Fleischhauer.
Ja, klar. Also, ich meine, jetzt haben die sich mal beschnuppert. Jetzt wurde erstmal ja vor allen Dingen fürs Atmosphärische gesorgt. Das fing ja damit an, dass Olaf Scholz mal die Tonlage geändert hat. Das war ja auffällig. Am Montag nach der Wahl sprach er nur noch von den Freunden, ja, und da waren die Liberalen mitgemeint, da waren die ganz schockiert. Das kannten die ja gar nicht. Herr Borjans, der Parteivorsitzende, hatte noch den alten Sound drauf und sprach immer von Voodoo-Ökonomie ich glaube, was war, Luftikussen, ja, und musste dann erstmal von Herrn Scholz wieder zurechtgewiesen werden, dass man jetzt sehr pfleglich miteinander umgeht. Also im Wesentlichen, glaube ich, geht es erstmal darum, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und so ein bisschen, sagen wir mal, das, was man im Wahlkampf an Adrenalin produziert hat, abzubauen. Mhm. Und jetzt wird es, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen dann darum gehen, wie weit man wirklich kommt.
Neugebauer, wenn die Alternativen nicht so prickelnd sind und möglicherweise gar keine da sind, ist diese Konstellation SPD, Grüne, FDP regelrecht zum Erfolg verdammt?
Diese Koalition, wenn sie denn zustande kommt, ist der Ausdruck einer neuen Struktur des Parteiensystems. Wir haben nicht mehr die große Partei, die eine kleine Hand nimmt und eine Koalition schleppt. Also wie wir es beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern noch erleben können. Auf der Bundesebene haben wir das nicht mehr. Wir haben 2 mittelgroße Parteien und 2 kleinere Parteien, also über 10%. Die werden wiederum bemüht sein, ihre Position zu halten oder auszubauen, was die FDP zwingt, sich nicht so weit zu entfernen von dem Konsens, dass sie in der Mitte operiert, dass man dann sagen kann, aha, ihr wollt wieder nur bestimmte Gruppen vertreten und die FDP hat auch ihr Profil etwas ausgeweitet. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, das sind ja keine Liebesheiratenkoalitionen, Zweckgemeinschaften, Interessengemeinschaften. Da verfolgt jeder bestimmte Interesse und jeder Zweck. Und der zumindest deutlichste Zweck ist, bei der nächsten Wahl nicht abgestraft zu werden, wie die Art und Weise, wie man sich zum Beispiel in dieser Koalition nicht verhalten hat.
Vor kurzem wäre man ganz bestimmt nicht auf die Idee gekommen, eine Zusammenarbeit von FDP und Bündnisgrünen als Liebesheirat zu bezeichnen. Aber diese Differenzen, die ja ganz offensichtlich da sind, die ja auch nicht weg sind, die werden ja jetzt richtig weggelächelt in der Öffentlichkeit. Was steckt da dahinter?
Naja, das ist natürlich auch ein strategisches Kalkül von beiden Parteien, also sowohl von den Grünen wie von der FDP. Denn man hat ja nun erkannt, völlig zu Recht, egal ob man eine Ampel macht oder Jamaika macht, also immer sind Grüne und Liberale dabei. Das heißt, wenn man das richtig spielt, und das versuchen Lindner und Habeck richtig zu spielen, dann sind es eben die Grünen zusammen mit der FDP, die entscheiden, wer der Kanzler ist. Und was die beiden kleineren Parteien, das hat der Neugebauer ja sehr schön beschrieben, dass da jetzt eigentlich nur noch ungefähr gleich große Parteien am Start sind, was die beiden kleineren Parteien auf gar keinen Fall erleben wollen, ist, dass die SPD, sprich Scholz, sie gegeneinander ausspielt. Also haben sie den Spieß umgedreht, nämlich sie haben, das wurde ja auch alles wahnsinnig öffentlich inszeniert, dass sich Grüne und Liberale erst mal verständigen, bevor man überhaupt auf die SPD zugeht, um ganz klar zu machen, wir sind hier eine Front. Und diese Front wird aus strategischen Gründen, glaube ich, ziemlich lange halten, weil ja beide Parteien davon profitieren, wenn sie nicht der SPD ausgeliefert sind.
Wir wollen auf den gleichen Gedanken gleich noch mal eingehen. Okay. Frau Buddelmann, aber zu dieser öffentlichen Inszenierung noch eine Frage. Wenn man sich das mal ansieht, diese Sondierungen oder Vorsondierungen zwischen Bündnisgrünen, FDP, das ist ja eine richtige Instagram-Story, wo man sich also quasi, es gibt dieses berühmte erste Selfie, der Fab Four oder Fanta 4 oder wie man das alles genannt hat, das hat im Internet ja sehr viel Widerhall bekommen. Das ist ja eine ganz neue Form, nicht nur von politischen Gegnern, die ja relativ viel auch Kontroversen haben, aber dass sie sich dann so inszenieren. Was steckt für Sie dahinter? Was ist da möglicherweise die Absicht, gerade der beiden kleineren in einer möglichen Ampelkoalition so aufzutreten? Es gibt ja auch ein neues Foto, wo die vier dann ganz beschwingt und offensichtlich bester Laune da vor die Fotografen getreten sind.
Naja, klar, das war eine gute Idee und eine gute Lösung von Grünen und FDP, das so zu machen oder sich generell gemeinsam zu inszenieren. Das Ganze dann nochmal später eben auch mit SPD zusammen, wie meine Vorredner das ja gerade auch schon angesprochen hatten. Ich glaube, das hat tatsächlich auch den Grund, dass man den Wählern vermitteln möchte, wir kriegen das schon irgendwie hin, weil tatsächlich die inhaltlichen Differenzen ja so groß sind, dass jede Partei, die gerade an dieser potenziellen Koalition beteiligt ist, ihren Wählern später verkaufen muss, warum sie irgendetwas an ihrem Kern nicht weitergetragen hat oder tatsächlich sogar verkauft hat. Wir wissen ja nicht, wie es ausgehen wird, wenn sie tatsächlich in Verhandlungen treten. Aber klar ist, keine Partei wird komplett so aus dieser potenziellen Koalition rausgehen, wie sie vorher reingegangen ist. Und ich glaube, dann ist es im Vorhinein sehr sinnvoll, harmonisch nach außen zu wirken und zu signalisieren, man tut alles, um das gemeinsam möglichst optimal hinzukriegen. Denn ich glaube nicht, dass die Wähler aktuell Lust haben auf Geschachere. Und die hätten, glaube ich, gerne ein Gefühl, ernst genommen zu werden.
Herr Fleischhauer, wir haben es jetzt gerade schon gehört, die Kleinen halten da möglicherweise zusammen gegen den etwas größeren Partner. Glauben Sie, dass das gelingt, dass Bündnisgrüne FDP da tatsächlich erfolgreich dem Widerstand leisten können, dass die SPD sie vielleicht ausspielen will? Olaf Scholz gilt ja als besonders harter und gerissener Verhandler.
Also erst nochmal zu den Bildern. Da nützt natürlich das Bild auch dem Lindner und auch dem Robert Habeck. Also man darf ja nicht vergessen, dass natürlich Lindner gerade auch in diesem grünen bürgerlichen Publikum so eine Art Belzebub war. Und also die Bilder sagen doch, guck mal, so böse bin ich ja gar nicht. Und das gilt ja umgekehrt auch. Also auch die FDP hat ja nun auch immer down auf die Grünen eingehauen und nun stehen sie nett beieinander. Also im Augenblick ist es, glaube ich, so eine Win-Win-Situation. Also beide lächeln und wirken einfach sympathisch. Was jetzt was die Übereinkunft der beiden angeht, da bin ich super skeptisch. Ich meine, Robert Habeck ist ja im Wahlkampf immer mit diesem Satz aufgetreten, der Staat, da sind wir doch alle. Da kann ich nur sagen, nee, das würde ein Liberaler niemals unterschreiben. Also Robert Habeck hat ja, wie wir wissen, das Philosophiestudium abgelegt, sogar auch mit einer richtigen Arbeit an einer ordentlichen deutschen Universität. Aber die also die englischen Klassiker scheint er nicht gelesen zu haben, dann wüsste er, dass Staatsskepsis am Anfang der Aufklärung steht. Und das würde ich sagen, ist ja immer der Fehler auch von Linken, Staat und Gesellschaft zu verwechseln. Und das würde natürlich ein FDP-Mann niemals tun. So. Und dann geht es eben irgendwann um die Frage, ja, wie machen wir es denn jetzt mit den Steuern? Und da bin ich echt mal gespannt. Also die FDP hat sich super, super festgelegt an dieser Frage.
Ja, also bei den Steuern ist das Problem ja, dass alle Steuern eigentlich auch durch den Bundesrat müssen. Das sind alles zustimmungspflichtige Gesetze. Nun ist es so, das habe ich extra nachgeguckt, dass im Bundesrat die CDU schon allein eine Vetomacht hat. Das heißt, es ist völlig egal, was da die Ampel zum Thema Steuern sagt. Eine Steuererhöhung würde sowieso schon an der CDU oder an der CSU im Bundesrat scheitern. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, der Soli. Das, was von ihm noch übrig ist, ist ein reines Bundesgesetz. Das heißt, den kann man alleine abschaffen, ohne Bundesrat. So, und ich bin absolut sicher, dass die FDP in keine Koalition gehen wird, egal welche es ist, ohne dass der Soli für die Reichen abgeschafft wird. Das sind 10 Milliarden, das ist wirklich viel Geld.
Diese Arbeit könnte aber auch das Bundesverfassungsgericht für die FDP übernehmen.
Nein, die FDP und auch Herr Laschet, aber der ist ja jetzt hier nicht Thema, die laufen immer rum und sagen, ja, ja, das Bundesverfassungsgericht sagt, der Soli ist verfassungswidrig. Das stimmt nicht. Der Soli ist eine ganz normale Steuer. Er ist sozusagen eine Ergänzungsabgabe auf die Einkommensteuer. Und es ist das Hoheitsrecht des Parlaments, Steuern zu beschließen. Das heißt, es wäre extrem ungewöhnlich. Das heißt eigentlich gar nicht zu glauben, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, dass der Bundestag ein Soli nicht beschließen darf. Aber der Punkt, auf den ich aber hinaus will, ist, ich bin ganz sicher, dass der Soli fallen wird, weil sonst kann die FDP nicht mitmachen. So, das wird der Skalp sein, mit dem die FDP aus diesen Verhandlungen wieder rauskommt. So, und jetzt ist nur noch die interessante Frage, was kriegen die anderen Parteien? Aber die FDP braucht den Soli.
Familiensplitting.
Ja, zum Beispiel.
Gut, jetzt sind wir in wir sind jetzt schon in dem Bereich, was in diesem achtseitigen Sondierungspapier morgen drin steht, dass er die Koalitionsverhandlungen begründen soll.
Aber ich wollte eine Bemerkung machen zum Verhalten der beiden Kleineren. Die haben ja auch ihre Erfahrung aus den Jamaika-Verhandlungen 2017, dass sie zum Beispiel durch Frau Merkel ausgespielt worden sind, mehr oder weniger. Und dass sie gemerkt haben, wie idiotisch es in Anführungsstrichen ist, sich sozusagen der Verhandlungsmacht eines omnipotenten Verhandlungsführer oder Verführerin auszusetzen. Und insofern ist das ein Verfahren, das sie gewählt haben, nicht um zu zeigen, ist egal, wer unter uns Kanzler sein wird, sondern um zu zeigen, wir stellen erstmal unsere Position so dar, dass wir untereinander klar sind, worüber wir uns einig sein
können. Also meine Vermutung, dass sie zusammenhalten, auch gegen die etwas größere SPD, ist schon durchaus...
Ja, natürlich. Allerdings, Habeck erkennt auch an, dass natürlich die Sozialdemokratie 25%+ hat und sagt, das ist die größte Partei, die hat eine bestimmte Dominanz, die machen wir auch nicht streitig. Und insofern wird er keine Bündnisse gegenschließen, zumindest nicht dann, wenn Interessen der Grünen berührt sind. Aber das muss man da wirklich abwarten, wie die Praxis sich da entwickelt.
Frau Budelmann, was ist denn für Sie das entscheidende Kriterium, dass das auch erfolgreiche Koalitionsverhandlungen werden, auch aus Ihrer Sicht? Sie sind Unternehmerin, Sie haben auch bestimmte Ansprüche an die Parteien. Sie haben, glaube ich, oder beraten auch gelegentlich die Bündnisgrünen wirtschaftspolitisch. Was ist da eigentlich für Sie wichtig? Was muss rauskommen? Gerade jetzt bei der Frage, wie können sich die Parteien einigen? Was ist für Sie ein wichtiger Einigungspunkt, der Sie auch zufriedenstellen würde?
Ja, ich wage zu bezweifeln, dass die Ergebnisse zufriedenstellend sind, so zynisch das klingt, weil wir haben gerade Steuern angesprochen, wir kommen von extrem unterschiedlichen Polen. Auf der einen Seite reden wir über Substanzbesteuerung, auf der anderen Seite reden wir über Steuererniedrigungen. Und man muss sich fragen, wo ist denn dann der Konsens? Und ich fürchte fast, dass der Konsens in der Mitte dann beim Status quo liegt, also bei wir lassen halt alles, wie es ist. Und ich glaube, es kann für Deutschland nichts Schlechteres geben, als dass eben alles bleibt, wie es ist. Also von daher, Steuern, haben wir gesagt, ist ein wichtiger oder auch ein essentieller Punkt. Aber auch das Rentensystem ist so ein Knackpunkt. Da wird, glaube ich, keiner gerne drüber sprechen wollen von den beteiligten Parteien. Aber sie werden es müssen. Die Babyboomer gehen demnächst in Rente. Das muss alles finanziert werden. Da gibt es sehr unterschiedliche Ideen zur Frage, wie lange Menschen arbeiten sollen, wie das Rentensystem finanziert werden soll. Und da stelle ich mir tatsächlich die Frage, wie man diese unterschiedlichen Positionen so zusammenführen kann, dass es tatsächlich zukunftsträchtig ist.
Das heißt, Sie halten die Parteien in Deutschland... Sie halten die Parteien in Deutschland prinzipiell nicht für kompromiss- und einigungsfähig. Oder jedenfalls werden es Formelkompromisse oder faule Kompromisse, die dann irgendwann mal plötzlich nicht mehr gelten und dann eine Politik auch wieder in Verruf bringen.
Naja, ich würde tatsächlich schon davon ausgehen, dass wir hier keinen großen Wurf in irgendeiner richtig starken Veränderungsrichtung erhalten, dadurch, dass die Positionen einfach so unterschiedlich sind. Ja, das ist traurig, aber das würde ich erwarten.
Herr Fleischhauer, im Moment versucht man ja, wir haben es jetzt ja gerade über die Bilder angesprochen, auch die Vorsondierungen und auch die Auftritte der Generalsekretäre nach jeder Sondierungssitzung, das freundliche Gesicht einer solchen möglichen Koalition zu zeigen. Auch Olaf Scholz gibt sich moderat, zurückhaltend, freundlich, ist optimistisch, man streichelt sich regelrecht in der Öffentlichkeit. Wie lange wird dieser Honeymoon anhalten? Was vermuten Sie? Wird er noch in den Koalitionsverhandlungen völlig anders aussehen?
Also Olaf Scholz hat es immerhin vermocht, auch seine ärgsten Feinde in der SPD so weit an die Brust zu holen, dass die SPD einen makellosen Wahlkampf ohne jeden Streit hingelegt hat. Deswegen hat sie unter anderem gewonnen. Und wer diese Doku angeguckt hat über Kevin Kühnert, die im NDR lief, über 6 Teile, wo der sozusagen dauerverkabelt war, da sieht man, wie noch vor einem Jahr Olaf Scholz im Kühnert-Lager wirklich als der Feind galt. Ja? Und wie sie jubeln jedes Mal, wenn dem was nicht gelingt. So, das ist eine große Leistung, auch von Kevin Kühnert, aber vor allem von Olaf Scholz. Insofern, glaube ich, bringt er da Fähigkeiten mit, die er jetzt einsetzen wird. Aber was Frau Budemann gesagt, das stimmt natürlich total. Ich meine, das Klima insgesamt verfinstert sich ja. Also es kommen ja eher schwerere Jahre auf uns zu. Jetzt nehmen wir mal nur mal die Frage der Energiepreise. Das sehen wir ja. Wir stehen nicht weit davon entfernt, dass an den Zapfsäulen Deutschlands ein Preis aufgerufen wird von 2 Euro oder 2,50 Euro für den Liter Sprit, Benzin. Und da bin ich mal gespannt, wie all die Leute darüber denken werden, die eben noch bei Umfragen gesagt haben, dass sie Klimawandel für das wichtigste politische Thema halten. Wie wir wissen, kippen Stimmung ganz schnell. So, wir sehen das bei den Energie- und Heizölpreisen. Und das, was wenn Frau Barley, die ehemalige Justizministerin und heutige Europaabgeordnete, sich dann bei Hart aber fair hinsetzt und sagt, naja, mit dem Heizen, dann heizt halt ein bisschen weniger, ja. Also jede nicht genutzte Kilowattstunde ist die billigste. Ich glaube, das verfängt nicht so. Mhm. Und das werden wir bei ganz vielen Themen erleben. Die Rente hat Frau Budemann gerade angesprochen. Es gibt ja nicht nur Klimaleugner, es gibt ja auch Demografieleugner.
Gut, wir haben jetzt vielleicht ein gutes Stichwort auch, einen großen Reformstau im Land. Das würden wahrscheinlich die meisten so sehen. Und jetzt ausgerechnet in dem Moment, wo es ein solches Reformbündnis geben könnte, das sich selbst als Reformbündnis, als Zentrum des Fortschritts bezeichnet. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ausgerechnet in diesem Moment galoppieren die Energiepreise davon, große Inflationsgefahren, möglicherweise daraus resultierend eine Rezession. Ist das nicht eine große Hypothek für eine mögliche Ampelkoalition?
Ja, also ich meine, es ist natürlich wahr, dass jede Koalition permanent in irgendeiner Krise steckt. Also ich meine, auch Merkel musste eine Krise nach der nächsten bewältigen. Das ist normal. Deswegen ist ja auch Laschet nicht Kanzler geworden, weil man ihm genau diese Krisenfähigkeit nicht zugesprochen hat. Um jetzt wieder auf die neue Ampel zurückzukommen. Ja, das wird spannend, was die beim Thema Energie machen. Jetzt würde ich aber mal davor warnen, zu denken, es bricht eine neue Ölpreiskrise aus. Also im Augenblick ist der Ölpreis da, wo er 2012 auch schon war. Und wer an 2012 zurückdenkt, weiß, damals ist die Welt auch nicht untergegangen. So dass der Ölpreis im Augenblick steigt, ist eigentlich auch noch eine Folge von Corona, weil jeder war dabei. Erst wurde gar nicht produziert, jetzt wird viel produziert. Alle wollen nachholen, also wird die Energie knapp. Aber das ist wahrscheinlich eine Sache von Monaten und dann geht der Ölpreis wieder runter. Also jeder weiß ja, wie volatil der ist. Trotzdem hat Herr Fleischhauer recht, insofern, dass das natürlich so ein bisschen ungünstig ist für die Grünen, dass ausgerechnet, wenn man eigentlich eine stabile Politik machen will, wie der Energiepreis sich langfristig entwickelt, nun ausgerechnet jetzt der Energiepreis von selbst gerade mal hochgeht. Aber ich würde mal denken, um noch mal zu gucken, was werden die einzelnen Parteien so für sich rausholen. Was aus meiner Sicht ganz sicher ist, um mal zu was zu kommen, was einfach sicher ist. Olaf Scholz wird erzwingen, dass der Mindestlohn bei 12 Euro ist. Das hat er ja als rote Linie markiert, sonst macht die SPD nicht mit.
Das so, Gleiche, was die Schuldenbremse bei der FDP ist.
Ja, die Schuldenbremse, da werden wir noch, das ist ein spannendes Thema, das muss man noch mal getrennt besprechen.
Komme ich noch drauf zurück.
Ja, genau, aber ich glaube, ein Deal wird sein, die SPD kriegt den Mindestlohn 12 Euro, die FDP kriegt die Abschaffung des Solis für die Reichen, 10 Milliarden geschenkt an die Reichen. Jetzt ist tatsächlich die Frage, was die Grünen rausholen. Und ich glaube, die werden rausholen, dass man tatsächlich eine Menge an Investitionen in den Klimaschutz macht, mit staatlichem Geld. Die schwarze Null also nicht wirklich zählt. Und ich sehe schon kommen, dass die FDP mitmachen wird, weil Investitionen in den Klimaschutz sind ja Subventionen für die Unternehmen indirekt. Und das will die FDP auch. Und naja, und dann hat man damit.
Dann ist die Frage, ob aber damit die Schuldenbremse noch eingehalten werden soll, die ja verfassungsmäßig feststeht, die kann man nicht einfach abschaffen. Jetzt gibt es ja Ideen, Herr Neugebauer, man würde staatliche Investitionsgesellschaften gründen, die sozusagen Klimaschutz, Innovation, Digitalisierung finanziell fördern. Die würden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gar nicht im Bundeshaushalt auftauchen. Die würden nebenher über die KfW, über die Kreditanstalt für Wiederaufbau und andere diese Finanzierungen anschieben. Damit würde man ja eigentlich auch das Recht des Parlaments, den Bundeshaushalt zu verabschieden, irgendwie aushebeln.
Ja, das ist natürlich schon eine Gefahr, die besteht. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, auch innerhalb des gegebenen Möglichkeiten gibt es ja genügend Variation. Ob man nun im Jahr 2022 nochmal, da gilt die Schuldenbremse auch noch nicht, sagt, jetzt nehmen wir nochmal anständig Schulden auf. Ob man beispielsweise sagt, okay, wir verkürzen beispielsweise die Abschreibungsfristen von 5 Jahren auf 3 Jahren und erlauben dann, dass innerhalb von 3 Jahren Investitionen abgeschrieben werden. Wir gehen über von steuerpolitischen Maßnahmen zur Familienförderung zu sozialpolitischen Maßnahmen, beseitigen Ehegattensplitting, das würde ungefähr den Verlust kompensieren, der durch die Abschaffung des Solis entsteht, erhöhen Kindergeld, machen die Situation für Alleinerziehende besser und durch Abschaffung des Familiensplittings können wieder mehr Frauen arbeiten, wir kriegen mehr Steuer durch die besser verdienen, weil die nicht mehr den Weg haben, über das Familiensplitting sozusagen Steuern nicht zu zahlen. Also es gäbe eine ganze Reihe Möglichkeiten, aber das ist, glaube ich, im Moment, also Ihre Sorge, das Parlament könnte in seinen Rechten eingeschränkt werden, ist etwas, was zurzeit nicht diskutiert wird. Und wenn es akut wird, dann haben wir sicher gleich die eine oder andere Partei, die zum Bundesverfassungsgericht gehen wird und sagen wird, dann lassen wir es die entscheiden. Und in der Zwischenzeit wird so agiert werden. Also ich glaube, es wird eine Reihe von Möglichkeiten geben, die dazu führen, dass man sagt, ich habe meine rote Linie nicht überschritten. Mhm. Es kommt nicht zur Steuererhöhung, aber es kommt umgekehrt zu anderen Maßnahmen, wo man sagen kann, es kommt trotzdem genügend Geld in den Staatshaushalt.
Wir haben ja eine Unternehmerin hier in der Sendung, Frau Bodelmann. Investitionen, Förderungen für Innovationen in Digitalisierung, in mehr Klimaschutz, also Förderung auch der Unternehmen, für die man also neue Schulden aufnimmt, möglicherweise in sogenannten Schattenhaushalten, weil das Geld einfach nicht da ist durch Corona und durch die wirtschaftlichen Probleme, die wir im Moment haben. Wären Sie damit trotzdem einverstanden, weil es wichtiger ist zu investieren, als auf den Schuldenstand zu schauen?
Das ist eine nette Frage, denn wir haben ja bereits Programme der Bundesregierung zu Investitionen in Forschungsprojekte im Bereich Digitalisierung, auch im Bereich Klimaschutz, auch in vielen anderen Bereichen, die die Bundesregierung für wichtig erachtet. Da könnte man jetzt ein ganzes Fass darüber aufmachen, wie diese Programme gestaltet sind. Und so wie sie aktuell gestaltet sind, bin ich da tatsächlich in Teilbereichen schon auch sehr skeptisch, ob das sinnvoll ist, da jetzt den Haushalt mit aufzublähen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich bin ein großer Freund davon, diese Dinge schlank zu gestalten und möglichst wenig Bürokratieaufwand zu betreiben. Und das ist in der aktuellen Art und Weise, wie wir Förderpolitik betreiben, eigentlich nicht erkennbar.
Das heißt, da erwarten Sie auch keine Veränderung bei der Ampelkoalition, bei der möglichen Ampelkoalition?
Also wenn ich es mir wünschen dürfte, ne, dann klar würde ich es mir wünschen, dass sie das hinbekommen, bestimmte Dinge zu verändern, die bei uns in den Behörden halt dauern. Natürlich, das wäre ein Traum. Allein mir fehlt der Glaube. Die SPD war in der vergangenen Zeit durchaus ja auch in Regierungsverantwortung und haben es da auch nicht geschafft, Dinge schneller und transparenter und einfacher zu gestalten. Ja, es wäre wunderbar, aber ich wüsste nicht, zumindest hat noch keine Partei eine überzeugende Idee geliefert, wie sie das schaffen wollen. Wäre aber sehr, sehr wichtig. Denn das ist ein großes Hemmnis, was wir aktuell in der Wirtschaft haben. Ich erinnere gerne zwischendurch daran, wir haben mal einen Antrag gestellt vor 4 Monaten auf Lohnfortzahlung im Quarantänefall. Und Sie glauben ja nicht, dass der beantwortet worden wäre. Auf Rückfrage kriegt man dann die Info, ja, wir sind überlastet, wir sind Monate leider in der Bearbeitung zurück. Fragen Sie bitte nicht mehr nach. So, also auf dem Status sind wir momentan. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich dann schaffen, ein super toll digitalisiertes, schnelles Land zu werden in 4 Jahren.
Ja, was Sie jetzt schildern, kann man ja sagen, kann es ja eigentlich nur noch besser werden. Und gut, dann müssen wir das abwarten. Jan Fleischhauer, ich habe noch eine Frage zur Informationspolitik dieser möglichen oder sich anbahnenden Koalition. Anders als vor 4 Jahren sitzen wir von der Presse, vom Fernsehen, von den Social-Media-Portalen ja nicht per Twitter-Account mit am Verhandlungstisch. Es gibt ganz spärliche Informationen, so genaues weiß man nicht genau. Deswegen ist ja heute das Hauptthema, was wird mit der Cannabis-Legalisierung? Da dachte keiner während des Wahlkampfs dran, dass das auch noch eine Rolle spielt, sondern eher so eine Art Nebenthema. Plötzlich wird das hochgezogen in Ermangelung von Themen, darüber zu diskutieren, was geht wirklich vor bei diesen Sondierungsverhandlungen, wo, um welche substanziellen, wichtigen Dinge geht es wirklich, wo ist gerade der Wasserstand, wo ist die Einigung, gibt es überhaupt eine Einigung? Diese Informationspolitik, werden das die 3 möglichen Koalitionäre weiter durchhalten oder wird sich da auch noch eine Änderung ergeben, um über die Öffentlichkeit dann über Bande zu spielen?
Das mit dem Cannabis habe ich auch jetzt der Zeitung entnommen. Ich glaube, gestern war die Meldung in der Welt, Karl Lauterbach jetzt auch für Legalisierung unter einer Bedingung. Da habe ich gefragt, was ist die Bedingung? Wahrscheinlich kiffen nur mit Maske. Ich glaube, die haben jetzt einen Geschmack dran gefunden, uns Journalisten mal so ein bisschen reinzudrücken. Also es ist natürlich auch mal ganz schön, als Politiker gefragt zu sein. Ja? Und jetzt sitzen wir ja an und knobeln und fragen uns, ja Mensch, wie läuft das denn da wirklich? Und können es nicht alle sozusagen gleich auf dem Handy live miterverfolgen, weil wieder einer das Wasser nicht halten kann? Also wenn ich in dem Verhandlungsteam wäre, ich würde genauso weitermachen.
Ja, machen die auch.
Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, glaube ich, in Zukunft, wie groß wird's. Also als die, glaube ich, bei der CDU da anrückten, mit wie viel waren es am Ende? Frau Herrmann weiß es, glaube ich, noch genauer.
Die CDU
16
hat 10.
Mann oder sowas?
Ja, die CDU
weil
10 und die CSU 5.
Und dann, ja, dann kam noch 6, auf 6.
Oder 6.
Ja, also 15 Mann, ja. Ja, also war natürlich irre. Ja, also 16 Mann so. Was passiert da automatisch? Irgendeiner, klar, musste sich wichtig machen und ist dann zu den Zeitungen gerannt und hat gesagt, ja, das und das haben wir besprochen. Und das hat die FDP gesagt. Das heißt, erfahrungsgemäß weiß man aus jeder Konferenz, jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, je größer der Kreis ist, umso mehr wird gequatscht. So. Und wenn sie es schaffen, wirklich den Kreis klein zu halten, und das haben sie bislang geschafft, weil sie eben nur die Generalsekretäre hatten und die wirklich wichtigen Leute und dann für die einzelnen Themen sich sozusagen den Fachpolitiker reingeholt haben, der dann aber auch nicht mehr wusste, was die anderen vorher gesagt haben, I don't know, ob sie das hinkriegen auf Dauer. Ich glaube, es wird super schwer, wenn man wirklich in eine Koalitionsverhandlung geht, den Kreis eben doch so exklusiv zu halten.
Irgendwann müssen Sie aber ja mal sagen, was Sie jetzt beschlossen haben, beziehungsweise Ihren Parteigremien vorschlagen wollen, damit es zu Koalitionsverhandlungen kommt. Das kann man ja auch nicht unterm Deckel halten. Wie wird denn das aussehen? Wie muss man sich dieses 8-seitige Sondierungspapier, das jetzt gerade in dieser Zeit mit rauchenden, 3 rauchenden Köpfen der beiden Generalsekretäre Volker Wissing, Lars Klingbeil und des Bundesgeschäftsführers der Grünen Michael Kellner gerade entsteht. Wie muss man sich das vorstellen? Muss man da mit Formelkompromissen rechnen? Also jeder kriegt was. So richtig überzeugend ist das nicht. Vielleicht auch ein windelweicher Kompromiss? Oder gibt es vielleicht sogar sowas wie eine echte Einigung, ein Beschluss, in dem sich nicht nur alle wiederfinden, sondern der auch irgendwie für alle nachvollziehbar ist und der vor allen Dingen auch eine erhebliche Zeit dann Bestand hat.
Was meinen Sie? Naja, also ich meine, das ist ja jetzt Kaffeesatzleserei.
Nein, ich meine nur, wie die Art, ja, wie man jetzt dieses Sondierungspapier inhaltlich befüllt.
Ja, genau. Also auf jeden Fall müssen natürlich die Parteigremien zustimmen, dass man, das hat der Herr Fleischhauer ja auch schon erklärt, dass man die Sondierung abschließt und dann Koalitionsgespräche eingeht. Und da muss natürlich irgendwas von Substanz in diesem 8-seitigen Papier auch drinstehen. Und deswegen wäre ja mein Tipp, dass man sagt, Mindestlohn 12 Euro, weg mit dem Soli für die Reichen und irgendwas in Sachen Klimaschutz für die Grünen. Und ich könnte mir...
Das ist aber ein Formelkompromiss.
Nee, das sind ja schon substanzielle Sachen. Wenn man sagt, Mindestlohn 12 Euro und die FDP...
Aber jeder kriegt was.
jeder kriegt,
das ist Identitätswahrheit. Ja, das geht gar nicht anders. Ja, jede Partei muss ihr Projekt haben, dass sie sozusagen auch die Möglichkeit hat, ihren Wählerinnen und Wählern zu sagen, das setzen wir durch. Aber andere Sachen ordnen wir einem übergeordneten Ziel zu, nämlich einen Konsens zu finden, wie wir unser abstraktes Vorhaben, Modernisierung Deutschlands, dadurch, dass wir digitalisieren, dass wir Klimaschutz machen, dass wir sozial gerechte Gesellschaft konstituieren, das erreichen wir. Über die Wege kann man das dann diskutieren.
Aber ich glaube, dass alles Weitere, neben so drei Leuchtturmprojekten, jede Partei kriegt einen Leuchtturm, in diesem Sondierungspapier vor allen Dingen Fragen oder Themen formuliert sind, wo man sich einigen will. Da kann man ja jetzt nicht die Verhandlungen vorwegnehmen.
Nee, das können dann auch Teelichter sein, weil das andere Leuchttürme sind, kleinere.
Fleischhauer. Also es gibt ja ein paar Felder, über die wir noch nicht gesprochen haben, wo man wiederum, also zum Beispiel FDP und Grüne dann wieder näher liegen.
Ja,
also
das
zum Beispiel das ganze Thema Außenpolitik.
Oder Digitalisierung.
Ich glaube, die Grünen waren ja aus meiner Sicht erfreulich klar, was den Blick auf Russland und China und solche autokratischen Länder angeht. Ich glaube, dass man da mit der FDP möglicherweise relativ schnell auch Verständigung hinbekommt. Auch beim ganzen Thema natürlich Bürgerrechte. Ja. Da gibt es jedenfalls in beiden Parteien Fraktionen, die da ähnlich denken. So.
Aber Herr Fleischhauer,
ich bilde mir ja ein, dass ich ein bisschen was von der liberalen Seele verstehe. Und zum Beispiel das Thema eben Schulden. Ich meine, das war nie ein Fetisch der FDP, mit der schwarzen Null rumzurennen. Das war immer ein CDU-Ding, ja. Also ich habe noch nie einen Unternehmer getroffen, der was dagegen hat, wenn man ihm Subventionen anbietet. Ja? Da sagen die alle danke, ja. Also was ein Thema ist, ist immer die Frage, welches Label ich draufschreibe. Also Schulden machen, um den Sozialstaat weiter auszubauen, wenn wir schon 1,2 Billionen für Soziales ausgeben. Da sagt die FDP, nee, das muss nicht sein. Aber wenn ich das, sag mal, Investitionen in Zukunft nehme oder Zukunftsfonds oder irgendwie so nenne, da sagt doch jeder Liberale, bin ich dabei.
Gut, es gibt in der Tat, nehmen wir jetzt mal diesen großen Bereich der Gesellschaftspolitik, Frau Budelmann, gibt es ja tatsächlich viele Übereinstimmungen zwischen der FDP und den Bündnisgrünen. Da sind ja noch inhaltliche politische Latenhüter drin, die man ja aus dem Weg räumen kann, wahrscheinlich ganz schnell. Ist das auch wichtig, jetzt, Sie kommen ja von der Wirtschaft, auch als Unternehmerin, dass aber auch dieser ganze gesellschaftspolitische Rahmen da passt zu einer Reformkoalition?
Auf jeden Fall. Wir haben das ja gerade auch in der Corona-Pandemie gemerkt, wie stark Gesellschaft und Wirtschaft zusammenhängen. Als dann die Entscheidung kam, mal eben Kitas und Schulen zu schließen, weil interessiert ja keinen, die Mama ist ja eh zu Hause und kümmert sich, hat man dann sehr schnell festgestellt, dass das Quatsch ist und dass es eben sehr wichtig ist, dass Kinder betreut werden, dass Kinder beschult werden und so weiter. Man hat sehr schnell gemerkt, dass auf diese ganzen Themen der Gleichberechtigung, wo wir lange für gekämpft haben, dass die jetzt sich auch in eine sehr unerfreuliche Richtung entwickelt haben, dadurch, dass Frauen aufgrund von Kinderbetreuung zurückgesteckt haben, weil sie immer noch in Berufen gearbeitet haben, in denen sie weniger verdient haben. Also das sind alles Dinge, wo man merkt, das hatte sofort einen Einfluss auf die Unternehmen. Auf einmal waren Eltern als Arbeitskräfte weg oder eingeschränkt. Das nur mal so als kleines Beispiel. Natürlich sind diese gesellschaftspolitischen Themen relevant und gerade auch der große Bereich der Bildung, wo wir vorher immer schon im internationalen Vergleich Probleme hatten, wo wir jetzt durch Corona noch mehr Probleme haben, gibt es sehr viele Dinge, wo man anpacken kann und wo ich große Hoffnung habe, dass sie das auch tun werden.
In den Parteigremien, die jetzt dann entscheiden, zunächst, ob es zu Koalitionsverhandlungen kommt und dann muss der Koalitionsvertrag, wenn es denn einen gibt, auch noch abgesegnet werden. In diesen Parteigremien trifft man immer wieder, würde ich sagen, Leute vom Schlag Ideologen oder Dogmatiker an. Worauf müssen sich denn Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner eigentlich einstellen, wenn sie jetzt mit irgendeinem Ergebnis da ankommen? Denn sie haben gesagt, jeder braucht das, um zu zeigen, ich bin identitätswahrend aus diesen Verhandlungen herausgegangen. Aber es werden auch viele Zugeständnisse gemacht werden müssen. Und das, was man im Wahlkampf als Blaues vom Himmel versprochen hat, das wird sich so nicht hundertprozentig umsetzen lassen. Womit müssen die Parteichefs jetzt noch rechnen?
Na, also ich glaube, dass der Übergang von den Sondierungen zu den Koalitionen Koalitionsverhandlungen jetzt nicht so schwierig ist, weil da werden nur kleine Parteigremien entscheiden und die sind besetzt von Berufspolitikern, die alle wissen, dass man nicht alles durchkriegt, was man sich im Wahlkampf so vorgestellt hat. Die eigentliche Hürde ist, wenn der Koalitionsvertrag ausverhandelt ist, wo man dann ja weitere Zugeständnisse machen muss oder wo dann zum ersten Mal wirklich sichtbar wird, welche Zugeständnisse es überhaupt gibt in den verschiedenen Parteien und die dann durchzukriegen auf einem großen Parteitag, wo dann eben tatsächlich nicht nur Berufspolitiker sitzen, sondern auch Teile der Basis. Nicht? Das wird dann interessant, und zwar in allen Parteien. Ich glaube aber, dass das durchgehen wird. Ganz einfach, weil alle drei Parteien wissen, dass es keine Alternative gibt. Und keiner Lust hat auf Neuwahlen. Es weiß auch keiner, wie man dann zu Neuwahlen kommen sollte. Das war ja schon 2017 irgendwie das Problem. Und deswegen, es wird irgendwie funktionieren.
Man muss auch andere Aspekte mit einbeziehen. Ja. Also einmal die Annahme, bestimmte Gruppen äußern sich ganz automatisch und geschlossen sind. Die 49 jungen SPD-Abgeordneten, die werden nicht alle hinter Kevin Kühnert hinterherlaufen.
Nur weil sie 40 sind, ja. Interessen.
Dann haben wir die Frage von dieser sogenannten Mikropolitik in den Parteien. Es sind, je weiter die Verhandlungen gehen, umso mehr wachsen bei bestimmten Personen die Hoffnung, möglicherweise am Erfolg dadurch beteiligt zu werden, dass man einen Posten kriegt. Staatssekretär, Minister oder irgendeiner. Das soll man nicht unterschätzen. Die FDP hat seit im Februar 20, seit der Thüringer Affäre, nicht mehr dieses Maß angeschlossen hat, das sie noch im Wahlkampf offeriert hat. Intern laufen eine ganze Menge von Prozessen, die darauf hindeuten, dass Herr Lindner nicht sagen kann, jetzt passiert das, das, das. Es gibt Leute, die haben ihre Auffassung und sagen, das müssen wir da, das können wir so und das wollen wir lieber so verwirklichen. Und wenn der Gewerkschaftschef bei der FDP häufig hausieren geht und den attestiert, dass sie jetzt ein anderes Verhältnis hätten, zumindest nach seiner Wahrnehmung, was beispielsweise die Rolle der Gewerkschaften oder Wohlfahrtsstaat angeht, dann sage ich, da ist viel in Bewegung, dass man nicht unterschätzen sollte, dass dann genau zu dem von Frau Herrmann geschilderten Ergebnis führt. Man weiß, der einen vielleicht die Zähne zusammen, der andere mag eine Faust in der Tasche ballen oder der dritte die Hände hinterm Rücken, aber es wird dann laufen, weil man unter anderem genau nicht begründen kann, wer will denn? Will die FDP nochmal in eine Wahl gehen und sich zweite Mal vorwerfen lassen, nicht regiert haben zu wollen? Glaube ich nicht.
Herr Fleischhauer, es geht ja um die Frage, wie handsam ist die Parteibasis im Angesichts eines möglichen Koalitionsvertrags?
Also Abstufung bei mir am einfachsten hat es die FDP und die mit Lindner. Also ich habe noch nie, also mal unter Rösler, ja, als alles durcheinander gelaufen ist, da war es schlimm. Aber im Prinzip ist es eine relativ friedliche Veranstaltung. Dann kommen die Grünen. Ich glaube, am schwersten hat es Olaf Scholz. Ich meine, ein Viertel der Abgeordneten im Deutschen Bundestag kommen jetzt von den Jusos. Das ist meine Macht. Und wenn wir uns jetzt ansehen, mit wem die Frau Herrmann hat ja auf den Bundesrat und die dortigen Blockademehrheiten hingewiesen, dass sich jetzt drei Landesverbände sich entschieden haben, von der SPP mit der Linkspartei zu regieren. Also man die Linkspartei sozusagen so wieder auch ins Boot holt, auch das ist eine Größe. An einem Punkt möchte ich allerdings mal Frau Herrmann widersprechen. Gibt eine Alternative, natürlich zur Ampel.
Und was wäre aus Ihrer Sicht die große Koalition?
Ja, ist das? Jetzt gucken alle mich groß an. Ja, natürlich genau. Die große Koalition.
Ist also die ist aber auf jeden Fall wahrscheinlicher als Jamaika, und oder?
Also
das ist...
Das ist wahrscheinlich, aber warum soll die SPD die Karrieren von CDU-Politikern fördern?
Also dass wenn die Ampel scheitert, scheitert auch Jamaika, also dann bliebe nur noch die GroKo.
In München kaputt gemacht. Ja, und die große Koalition, ich meine, das Spiel kann man sich vorstellen. Also wenn es denn scheitert, dann wird Herr Steinmeier, der dann wahrscheinlich noch unser Bundespräsident ist, auf die CDU zutreten und sagen, liebe Leute, letztes Mal, als wir an genau dem gleichen Punkt standen, haben wir die SPD in die Pflicht genommen, die auch nicht wollte. Und die haben sich für das Land geopfert und jetzt sagt ihr macht das nicht. Das wird eine super schwere Nummer für die CDU dann zu sagen, nö, lieber Opposition. Zumal,
wer soll
ich kenne die CDU so ein bisschen, also in Opposition waren die nie gut.
Also wenn ich jetzt Herrn Fleischhauer richtig verstanden habe, dann meinte er jetzt die GroKo, die Union als Juniorpartner. Das ist möglicherweise für die Union leichter, als in
natürlich
einer unwahrscheinlichen Jamaika-Koalition einen Kanzler aus dem Hut zu zaubern, den es gar nicht, gibt. Es gibt keinen Vorsitzenden, es gibt auch keinen, der da als Kanzler sich jetzt vielleicht in den Vordergrund spielen würde, aber vielleicht gar nicht akzeptiert wird. Das heißt also, Das war ja auch meine Eingangsfrage. Sind die zum Erfolg verdammt, die drei Parteien, weil sie eigentlich wirklich nicht wirklich eine Alternative haben?
Ja, also ich meine, die Große Koalition hätte aber letztlich das gleiche Problem wie Jamaika, nämlich die etwas schlichte, aber entscheidende Frage, mit wem soll denn die SPD verhandeln? Ja. Also Laschet hat keinerlei Autorität mehr. Also egal, ob der jetzt noch Bundesvorsitzender ist oder nicht, wenn der jetzt sagen würde, ich verhandle eine Große Koalition, wäre sofort in der CDU Volksaufstand. Dann ist aber die Frage, ja, wer soll das denn dann machen, weil Röttgen, Friedrich Merz, Lindemann, Brinkhaus, keiner von denen hat irgendeine Mehrheit hinter sich.
Frau Merkel ist auch nur noch Mitglied.
Nee, und eigentlich, man kann sich das Drama der CDU ja gar nicht vorstellen, weil das eigentliche Machtzentrum war ganz lange Wolfgang Schäuble. Und genau der ist jetzt aber komplett diskreditiert, weil er ja Laschet durchgesetzt hat, den falschen Kandidaten. So, und jetzt ist die also das ist vielleicht noch gar nicht angekommen, aber die CDU implodiert gerade. Es gibt sie in der Form nicht mehr. Es gibt noch einzelne Abgeordnete, die irgendwie gewählt wurden und jetzt im Bundestag sitzen. Aber es gibt eigentlich keine geschlossene Partei mehr. Und deswegen kann auch niemand mit dieser Partei verhandeln. Und deswegen gibt es keine...
Dann lassen wir uns zum Thema der Sendung zurückkehren. Okay. Das heißt also, das würde auch Gero Neugebauer den Verhandlungsspielraum ja von Christian Lindner an der FDP etwas einschränken, wenn sie gar keine Drohkulisse mehr aufbauen könnten. Wir könnten ja noch mit den anderen.
Ja, nee, völlig richtig. Ja, also würde ich überhaupt keinen Satz hinzufügen. Das ist so richtig konstatiert worden. Die CDU agiert zurzeit nach dem Motto, rette sich, wer kann. Ja? Und die FDP hat keine Möglichkeit, auf die CDU zuzugehen, dann Jamaika zu konstruieren. Das ist weg. Es findet sich auch keine Zustimmung. Wie will die in den Wahlkampf gehen dann hinterher? Also ich denke, das ist unmöglich. Und man würde den Christian Lindner nicht Olaf Scholz unterschätzen.
Ja. Ja. Würde den Christian Lindner in den Schwitzkasten kommen, weil er ja diese Alternative gar nicht hat, gleichzeitig Zugeständnisse macht, die er vielleicht machen muss, die dann wiederum von Teilen seiner Partei nicht akzeptiert werden.
Aber man würde ihm dann attestieren, er habe Fantasie entwickelt, politische Fantasie entwickelt und das ist vielleicht etwas Neues für ihn, aber es würde sein Ansehen steigern und in der Partei stößt er damit auf ein Bedürfnis, dass nämlich die Partei oder bestimmte Gremien und Personen stärker an Entscheidungsfindung beteiligt werden. Und insofern kann er eigentlich nur die Zustimmung in der Partei für seine Position erhöhen. Wir müssen in der Regierung sein. Wir werden Wege finden, unser Konzept so weit durchzusetzen, dass wir entweder ein Projekt, das unsere Identität sichert, durchbringen. Ja? Zum Beispiel eben die keine Steuererhöhung. Aber dass wir auf der anderen Seite auch sagen, es ist ein neues Muster. Wir haben drei Parteien, die in der Mitte eines Wählerblocks stehen. Die CDU ist etwas an den Rand gerückt. Die Ränder, AfD und Linke sind geringer geworden. Das ballt sich jetzt alles in der Mitte zusammen. Da sind natürlich angesichts des Zustands der Gesellschaft, die immer mehr in unterschiedliche Interessengruppen oder Milieus zerfällt, sehr viel mehr Anstrengungen notwendig, um das zusammenzubringen. Die Integrationsleistungen, die vorher durch eine oder zwei große Volksparteien geleistet worden sind, die müssen jetzt durch diese Parteien gemacht werden, also CDU, CSU ist zurzeit raus, aber FDP, Grüne und SPD können das leisten. Und das ist eine breite Basis. Und dann letztendlich ein ganz primitiver Zweck, die FDP muss in einer solchen Koalition auch sehen, dass sie die leichte, aber gewonnene Zustimmung von CDU-Anhängern erhält. Denn wo soll sie sonst Wähler herbekommen?
Gut, das ist Jan Fleischhauer jetzt die Frage. Die FDP, die keine Alternative hat, kann das sein, dass sie doch in einer relativ schwachen Position dann in einer möglichen Ampel ist?
Also jedenfalls ist es nicht leichter geworden in den letzten Wochen. Also der Mann aus München, ja, hat, indem er Laschet so desavouiert hat und damit auch Jamaika unmöglich gemacht hat, und das war ja letztlich auch das Ziel, weil Markus Söder hat überhaupt kein Interesse daran, dass irgendwie sich die CDU noch in die Regierung rettet, sondern der setzt halt auf Opposition und hofft, dass in 4 Jahren er dann dran ist. Ja, das hat den, wie beschrieben, Verhandlungsspielraum für die FDP schlechter gemacht. Aber nochmal, also ich kenne ja Christian Lindner so ein bisschen. Also zu glauben, dass man dem jetzt die Pistole auf die Brust setzen kann, nach dem Motto, nee, das kannst du dir ja nicht nochmal leisten, rauszurennen. Ich glaube, da kennt man ihn schlecht. Das macht der. Also wenn er am Ende das Gefühl hat, da kommt auch so etwas Impulsives in ihm durch, die wollen ja mit ihm Schlitten fahren, dann ist er draußen.
Allerdings würde ich gerne nur auf einen Satz sagen. Ich glaube, man sollte jetzt doch wahrnehmen, das hat Herr Neugebauer auch schon angedeutet, dass es für die FDP eine enorme strategische Chance ist, jetzt in die Ampel zu gehen. Denn die waren ja sozusagen in so einer Art Todeszone zwischen CDU und AfD am rechten Rand, konnten sich nicht bewegen. Einziger Koalitionspartner weit und breit war die CDU. Man war total erpressbar durch die CDU. Das haben sie auch mit Merkel erlebt. Es war das Grauen. So, und jetzt rücken sie von ihrer Todeszone rechts plötzlich in die Mitte und haben alle strategischen Optionen. Das heißt, für Lindner ist es eigentlich zentral, dafür zu sorgen, dass die Ampel funktioniert, weil danach ist für die FDP alles möglich.
Frau Budelmann, zum Schluss der Sendung.
Einen Punkt da vielleicht zu sagen.
Aber ganz kurz.
Ja, bitte. Also das vielleicht nochmal ergänzend von, was Frau Herrmann gerade gesagt hat. Also als die FDP rausgeflogen ist aus dem Deutschen Bundestag, hat man in der Parteizentrale der CDU Siegesgesänge angestimmt und hat die Toten Hosen gesungen. Ich weiß gar nicht, wie das Lied hieß. Es hieß nicht, kein Tag so schöner. Frau Herrmann, das näher bei Ihnen.
ich bin unmusikalisch.
Darf ich so ein Tag, auf den wir gewartet haben? Oder was? Also jedenfalls haben die alle Riesenball. So. Diese Bilder an dem Tag, an dem das hat die FDP bis heute nicht vergessen.
Nee, genau.
Ja? Und insofern, also es gibt keinerlei Loyalitätspflichten oder Gefühle der FDP gegenüber der CDU.
Gut, ich glaube, das ist...
das verstärkt eher den Punkt, den Sie machen.
Genau, und dass die FDP da sich auch noch als sehr eigenständig sieht. Frau Budelmann, zum Schluss, ganz überraschend war ja, dass so viele Jungwähler, Erstwähler die FDP gewählt haben, dass sie Grüne wählen, das war ja eigentlich vorher bekannt. Beide etwa gleich stark, über 20% hätten zusammen sogar unter den Erstwählern die absolute Mehrheit. Was diese Erstwähler sozusagen vereint, ist dieser Drang nach Freiheit, aber auf ganz unterschiedlichen Wegen. Die einen eher mit staatlichen Maßnahmen, die anderen eher durch den Markt und durch die Entwicklung, durch Technologieoffenheit. Wie kann man diese beiden Positionen in einer Ampelkoalition zusammenbringen, für die FDP und Grüne stehen? Gleiches Ziel, völlig unterschiedlicher Weg.
Ich glaube, das war gar nicht überraschend, weil das tatsächlich so ist, dass beide Wählergruppen, glaube ich, ein zentrales Bedürfnis haben, nämlich das Bedürfnis, ernst genommen zu werden in seinen individuellen persönlichen Bedürfnissen und eben auch in der Politik. Und ich glaube, da haben die beiden etablierten Parteien, die jetzt einfach auch an der Macht waren, nicht als Vorbild gedient für die Erstwähler. Von daher glaube ich, dass die Angebote der Grünen und der FDP für junge Menschen tatsächlich die attraktiveren waren. Und ich glaube, das gilt auch nicht nur für die Erstwähler.
Gut, dann werden wir die Ampelkoalitions-, also Sondierungsgespräche und Verhandlungen weiter beobachten. Ich bedanke mich bei Janine Budelmann, bei Jan Fleischhauer, bei Ulrike Herrmann und bei Gero Neugebauer. Liebe Zuschauer, nächste Phoenix-Gesprächssendung am Montag unter den Linden zum Thema Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Also wir bleiben da auch beim Thema, moderiert von Michaela Kolster. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Marlon Amoyal, darin unter anderem das Wahlchaos im Bundesland Berlin, Abgeordnetenhauswahl und auch die Frage die Fragen, die der mutmaßliche Terrorangriff in der Nähe von Oslo aufgeworfen hat. Bleiben Sie bei uns.